NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. Dezember 1837. Die Uraufführung des Requiems von Hector Berlioz.
Hier ist ein Flügelschlag, der keinen gewöhnlichen Sangesvogel verrät. Das ist eine kolossale Nachtigall, ein Sprosser von Adlersgröße, wie es deren in der Unterwelt gegeben haben soll. Ja, die Berlioz'sche Musik überhaupt hat für mich etwas Urweltliches. Sie mahnt mich an untergegangene Tiergattungen, an fabelhafte Königstümer und Sünden, an aufgetürmte Unmöglichkeiten, an Babylon, an die hängenden Gärten von Semiramis, an Ninive.
Heinrich Heine, Dichter und Gelegenheitsmusikkritiker, ist begeistert von diesem Feuerkopf Hector Berlioz.
Berlioz war sicher einer der interessantesten und revolutionärsten Komponisten seiner Zeit. Ein Querdenker, ein Erfinder, ein Wirbelwind,
behauptet der Kölner Musikwissenschaftler Arnold Jakobshagen.
Mit all seinen Bizarrerien ist er wundervoll. Er ist es, dem meine ganze Generation ihre Formung verdankt,
gesteht der französische Komponist Camille Saint-Saëns im Jahr 1900. Da liegen die frühen Erfolge des jungen Berlioz bereits ein knappes Menschenalter zurück. Louis Hector Berlioz, geboren 1803, erregt in den frühen 1830er Jahren die Aufmerksamkeit des Pariser Publikums. Doch zu dieser Zeit ist man in Frankreichs Metropole vernarrt in die Oper, ins Ballett und in die großen Virtuosenkonzerte. Berlioz aber interessiert sich für Farben und Effekte von Klängen.
Berlioz war hinsichtlich seiner klanglichen Vorstellung insofern revolutionär, als er einer Ästhetik, man könnte fast sagen Ästhetik des Hässlichen, durchaus zugeneigt war, einer Ästhetik des Grotesken. Er suchte geräuschhafte und extreme Klangverbindungen gepaart mit einer sehr komplexen Harmonik und auch einer sehr komplexen rhythmischen Gestaltung.
Mit Werken wie der Symphonie Fantastique und Harold en Italie verstört und betört er das Publikum gleichermaßen. 1837 engagiert ihn der französische Staat.
Der General Damrémont war umgekommen und es sollte ihm und den während der Belagerung gefallenen Soldaten zu Ehren in der Invalidenkirche ein feierlicher Gottesdienst abgehalten werden.
Eine Totenmesse soll er komponieren,
sodass Berlioz mit diesem Auftrag des Innenministeriums natürlich eine unglaubliche Ehrung auch zuteil wurde. Denn man muss sich ja klar machen, dass Berlioz, obwohl er damals schon Mitte 30 war, es noch nicht so weit gebracht hatte als Komponist, wie er es selbst gerne gewollt hätte.
Der Text des Requiems war für mich eine lang begehrte Beute, die mir endlich überlassen wurde und auf die ich mich mit einer Art Wut warf.
Man kann das Requiem ja fast als Fortsetzung der Symphonie Fantastique lesen. Einerseits dieser sehr subjektive, extreme Künstler, der alle seine Fantasien auch musikalisch ausleben will, und dann das Requiem mit seiner Beschwörung der Toten, Auferstehung, all diese Gedanken, die ihn schon immer beflügelt haben.
Schon als Berlioz mit Mitte 20 dank eines Stipendiums in Rom weilt, zeigt sich eine Neigung für die Kirchenmusik.
Er hatte sich schon damals im Petersdom immer ausgemalt, was man hier wohl für großartige Musik machen könnte, wenn man ihn denn lassen würde. Dann kommt dieser Auftrag für den Invalidendom, der ja architektonisch ganz ähnlich aufgebaut ist wie der Petersdom, auch mit einem ähnlichen Anspruch und mit einer ähnlichen Akustik. Und da konnte er jetzt all das entfesseln, was ihm vorschwebte.
Berlioz stürzt sich in die Arbeit.
Ich habe dieses Werk mit großer Geschwindigkeit geschrieben.
Er konzipiert ein Riesenwerk mit mehreren hundert Musikern, Orchestern und Chören, die in der ganzen Kirche verteilt sind.
Meine Mitwirkenden waren in mehrere ziemlich weit voneinander entfernte Gruppen verteilt. Und dies ist nötig, damit die vier Orchester von Blechinstrumenten die vier Ecken der großen Vokal- und Instrumentalmasse besetzen.
Dass eben die klangliche Realisierung der Totenmesse als theatralisches Ereignis erlebt wird, das hat ja in der französischen, auch in der Kirchenmusik schon eine längere Tradition. Und Berlioz war natürlich auch immer besessen von der Idee des Theaters.
Mein Schädel schien unter der Anstrengung meines glühenden Denkens platzen zu wollen.
Heute erscheint Berlioz feuriger, ungehemmter Arbeitseifer in anderem Licht, wie Professor Arnold Jakobshagen betont.
Berlioz war gesundheitlich stark angegriffen. Neuere medizinische Forschungen haben ja gezeigt, dass er wahrscheinlich an Epilepsie litt. Und er wusste auch, dass er immer mit diesen Anfällen zu rechnen hatte. Und deswegen wusste er natürlich auch, in welche Gefahr er sich begab, wenn er diese extremen musikalischen Szenarien bis ins Letzte auskostete.
Berlioz lässt sich durch nichts beirren. Zwischen dem ersten Auftrag und der tatsächlichen Aufführung liegen einige Intrigen und Vertröstungen. Doch am 5. Dezember 1837, heute vor 175 Jahren, ist es endlich soweit. Die Uraufführung findet statt.
In Gegenwart der Prinzen, der Minister, der Abgeordneten, der ganzen französischen Presse, der Vertreter aller auswärtigen Zeitungen und einer großen Menschenmenge war es für mich unumgänglich notwendig, einen großen Erfolg zu erzielen. Eine schlechte Wirkung hätte mich vernichtet. Der Schrecken, den die fünf Orchester und die acht Paar Pauken verbreiteten, lässt sich nicht beschreiben,
gesteht Berlioz in seinen Memoiren.
Eine der Chorsängerinnen erlitt einen Nervenanfall. Wahrlich, es war von schauriger Größe.
Berlioz erzeugt durch die 400 bis 500 beteiligten Musiker außerordentliche Effekte. Risiken und Nebenwirkungen inklusive.
Berlioz ist ja sehr häufig karikiert worden und ich glaube, er hat auch selbst an der Inszenierung dieser Karikaturen indirekt mitgewirkt. Ein Bild, das ihn als exzentrischen Künstler zeigt, ein Bild, das ihn auch immer als Dirigent vor den großen Massen zeigt. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für den Karikaturisten und das schafft starke Bilder, die sich auch beim Publikum einprägen. Das schafft eine Marke. Die Schaffung von Markenzeichen sind für Komponisten, gerade für freischaffende Komponisten des 19. Jahrhunderts, natürlich ein neues und ganz, ganz wichtiges Terrain.
Berlioz will mehr als nur eine Totenmesse.
Wenn dann noch so starke Bilder hinzukommen wie die Posaunen des jüngsten Gerichtes, dann ist für Berlioz natürlich die Theatralität der Szene noch dazu in diesem Kirchenraum vollendet.
Die Masse als kalkulierter Rausch.
Man ist ja zunächst geneigt, Masse in Zahlen auszudrücken und mit Lautstärkegraden zu verbinden. Berlioz war aber zunächst vor allem an klanglicher Differenzierung interessiert. Visionen, wie neue Klänge produziert werden könnten mit neuen Instrumenten. Es geht Berlioz zunächst nicht um die Gestaltung möglichst lauter, anonymer Massenklänge, sondern es geht ihm um die wohldosierte, ausdifferenzierte Gestaltung des Klanges im Raum.
In Hector Berlioz' Grande Messe des Morts fügen sich das Visionäre und die Instrumentationskunst der damaligen Zeit wie ein Amalgam zusammen. Daher ist diese Totenmesse auch ein Werk der dezenten, leisen, fragilen Klänge. Als dieser Satz Anfang der 1840er Jahre in Leipzig einzeln aufgeführt wird, urteilt der ansonsten sehr kritische Robert Schumann über seinen Komponistenkollegen Berlioz:
Dieses Offertorium übertrifft alles. Es ruht ein göttlicher Funke in diesem Musiker.
Nüchterner bewertet es der Musikwissenschaftler Arnold Jakobshagen.
Die Stille als Mittel der Komposition einzusetzen, das ist ein sehr moderner Gedanke, der in der damaligen Zeit alles andere als selbstverständlich war, also durch lange Pausen eine Komposition zu gestalten. Die Arbeit mit ganz reduziertem Material, also die Ökonomie des verwendeten musikalischen Materials, spielt für Berlioz hier eine Schlüsselrolle.
Nicht nur, wenn die Chöre fortissimo singen, baut Berlioz auf wirkungsvolle Kontraste.
Diese Gegensätze sind eben Teil seines Konzepts der maximalen Ausdifferenzierung, also diese großen Kontraste zwischen den ganz leisen Passagen und diesen monumentalen Abschnitten und dann aber auch in der Gleichzeitigkeit, wenn man sich Stellen vergegenwärtigt, in der Tiefe, die tiefen Bläser und eine ganz hohe Flöte und dazwischen in diesem Abgrund absolute Leere herrscht.
Beinahe hätte die Uraufführung seines Requiems den nicht sonderlich begüterten Berlioz ruiniert.
Vergebens suchte ich 5 Monate lang um die Bezahlung dieser Schulden.
Zwar bewilligt ihm das Ministerium mehrere tausend Francs Honorar, doch
ich verwendete diese ganze Summe zur Bezahlung meiner Mitwirkenden.
Arm, aber berühmt. Spätestens jetzt ist Berlioz ein national bekannter Komponist. Und das ausgerechnet dank einer Totenmesse.
Gerade im Genre Requiem in dieser Gattung, wenn wir sie überhaupt als solche bezeichnen wollen, gibt es ja gerade im 19. Jahrhundert sehr individuelle Lösungen, ob man jetzt etwa an Verdi denkt oder auch an das deutsche Requiem von Johannes Brahms oder später auch an Gabriel Fauré, Cherubini. Also wenn wir nur diese 5 Requiem-Kompositionen des 19. Jahrhunderts in Betracht ziehen, dann sehen wir schon, welche unglaubliche Spannweite hier herrscht und auch welches Bestreben, die Individualität entgegen der Konventionen der Kirchenmusik zu betonen.
Es ist mehr als ein Zeichen der Achtung, dass nur wenige Monate nach der Uraufführung die Partitur des Requiems zum Besitz des französischen Staates erklärt wird. Befragt, welche Komposition er am meisten schätze, antwortet Hector Berlioz kurz vor seinem Tod:
Drohte man mir mit der Vernichtung meines gesamten Oeuvres, ich bäte für eine Partitur um Gnade, das Requiem.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Fratz an die Uraufführung des Requiems von Hector Berlioz, heute vor 175 Jahren. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.